Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meditalks, Medizin im Ohr, dem Podcast der Wiener Medizinischen Akademie. Mein Name ist Saskia Jung-Nickel-Gossi und heute geht's um das Ohr. Es ermöglicht uns zu hören und es spielt eine zentrale Rolle für unser Gleichgewicht. Gleichzeitig ist es ein sehr empfindliches Organ. Hörverlust, Tinnitus oder Schwindel betreffen sehr viele Menschen und können die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Darüber und über vieles andere spreche ich heute mit Dr. Katharina Meng, Spezialistin für Schwindeltherapie in Wien, und mit Professor Dr. Christoph Arnoldner von der Medizinischen Universität Wien. Schön, dass Sie beide da sind und herzlich willkommen bei Meditalks. Ich möchte unser Gespräch gerne in drei Blöcke gliedern: Grundlagen, Forschung und Innovation und Ausblick. Und ich lade Sie ein, sich auch sehr gerne miteinander darüber auszutauschen. Starten wir mit den Grundlagen und hier eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, nämlich: Was fasziniert Sie denn persönlich am Organ Ohr?
Also prinzipiell ist so, dass ich anekdotisch, wie ich mich beworben habe für eine Ausbildungsstelle, weiß ich noch, da war ich am Anfang beim Professor Franz in der Rudolf Stiftung und ich glaube, sein zweiter Satz war: Sind Sie eher Team Nase, Team Ohr oder Team Hals? Ja. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es Teams gibt. Ja. Also ich fand HNO halt einfach interessant, weil es ein überschaubares Fach ist, weil es junge Patienten gibt, alte Patientinnen. Also und auch einfach der Reiz natürlich des Ohres vor allem, das habe ich ihm dann auch gesagt, war für mich immer die Physik. Es ist sehr komplex, es ist so klein, es kann so viel. Ich habe auch jetzt den Podcast vom Auge gehört und Kollegen haben gemeint, dass das Auge das komplexeste Organ ist und dass die HNOs da vielleicht widersprechen. Ich widerspreche da schon ein bisschen. Ja. Ich habe es aber dann in die KI hineingegeben und die haben gesagt, ja, okay, das Auge ist vielleicht ein bisschen komplexer, aber das Ohr ist präziser und physikalisch raffinierter und ich glaube, damit kann man gut leben.
Ja, also dem kann ich nur beipflichten. Und was uns vielleicht auch noch unterscheidet, ist das Hören. Hören tun wir wirklich rund um die Uhr. Das beginnt im Mutterleib. Da wissen wir, die Feten hören ja schon und reagieren auf akustische Reize und endet wirklich erst dann, wenn wir versterben. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Ruhemoment für unsere Ohren. Die arbeiten 24/7 das ganze Leben. Und so wie die Frau Dr. Meng sagt, von ganz leisen Geräuschen bis ganz lauten, von Musik, von Takt, also wirklich ein unglaubliches Meisterwerk. Und vielleicht, wenn ich noch anschließen darf, was mich fasziniert, und auch da sind wir, wenn man das so keck formulieren darf, den Augenärzten ein bisschen voraus: Wir können das Innenohr wirklich vollständig ersetzen mit Implantaten. Und das ist wirklich ein wunderbares Ding und hilft sehr vielen Menschen, taubgeborenen Kindern, genauso wie Erwachsenen, die nicht mehr hören. Und darauf sind wir sehr stolz und das fasziniert uns.
Die meisten Menschen denken beim Ohr vor allem ans Hören. Welche Funktionen erfüllt es denn noch darüber hinaus?
Naja, da sind wir dann beim quasi sechsten Sinn, also das Gleichgewichtsorgan, das sitzt ja auch im Innenohr. Und das Gleichgewichtsorgan, wenn man es jetzt rein von der Evolution betrachtet, ist ja älter. Das ist ja neben dem Tastsinn eigentlich der älteste Sinn, den wir haben. Und das Hören hat sich erst später dazu entwickelt. Das heißt, das gleich die Gravitation, dieser Reiz für die Entwicklung war einfach schon immer da. Und wenn wir dann noch einmal auf die Augen zurückkommen, auch für die weitere Entwicklung vom Gleichgewicht ist halt das optische System auch wichtig. Nur Licht war eigentlich nicht ein Reiz, der permanent da ist. Der ist auch erst später dazugekommen und nicht permanent. Also die Tiere waren ja alle im Wasser unten und oben war das Licht. Das heißt, das hat sich erst mit der Zeit auch definiert. Die Bogengänge, also diese Drehsensoren und die Makulaorgane, dass sich das differenziert, das ist erst viel später gekommen. Aber das ist natürlich der wesentliche zweite Teil, den das Ohr, das Innenohr quasi erfüllt.
Wie arbeitet das zusammen, das Gleichgewichtssystem und das Hören?
Das Hören und das, ja, also das ist eigentlich, ist es ein System. Es ist auch miteinander verbunden. Wichtig jetzt zum Beispiel für die Gleichgewichtsfunktion ist unter anderem zum Beispiel das Richtungshören. Also wenn wir auf einer Seite schlecht hören, macht das vielleicht auch eine schlechtere Balance. Interessanterweise gibt es eine ganz intensive Verbindung auch mit dem Aug. Das Innenohr, das Gleichgewichtsorgan, ist mit den Augenmuskeln auch direkt verbunden. Das ist auch eine sehr spannende Verbindung, die besteht. Aber vielleicht zum Hören, vielleicht kannst du verbindungstechnisch.
Ja, also wir sehen schon, so wie du es gesagt hast, Patienten, die schlecht hören und denen wir das Hörvermögen wiederherstellen, das hat oft auch einen positiven Einfluss aufs Gleichgewicht, obwohl es eigentlich nicht unmittelbar einen Einfluss darauf hat, aber indirekt eben schon. Und ja, schlecht hören trennt von den Menschen. Es ist wirklich die Basis sozusagen für zwischenmenschliche Beziehungen. Nicht sehen, kann man sagen, ist mehr ein Problem, dass man Dinge nicht wahrnimmt, aber nicht hören ist wirklich ein schwerwiegendes Problem. Wir sehen das, dass das in Depressionen mündet, in sozialen Rückzug, auch geistiger Abbau. Aber natürlich auch ein Patient, der stark unter Schwindel leidet, ist auch massiv eingeschränkt in seinem Alltag. Und so nehmen wir schon für uns in Anspruch, dass beides sehr wichtige Organe sind.
Gibt es viele Menschen, bei denen da eine Imbalance ist zwischen links und rechts, oder spielt das gar nicht so eine Rolle?
Bezüglich dem Hören, oder?
Ja, genau, Hören und Gleichgewicht. Also dass quasi eine Seite stärker ist als die andere, oder ist das eigentlich eher vernachlässigbar?
Also beim Gleichgewichtsorgan gibt es vielleicht, wenn man es jetzt misst, schon ab und zu eine leichte Asymmetrie, aber das kann das Gehirn ganz gut ausgleichen. Es gibt dann halt akute Erkrankungen oder auch chronische Erkrankungen, die das Gleichgewicht sogar noch einseitig stören können, auch Entzündungen etc. Und wenn das akut passiert, ist das ein Riesenproblem. Aber so langfristige, leichte Imbalancen sind eigentlich im Alltag nicht zu bemerken bezüglich dem Gleichgewicht.
Welche Beschwerden begegnen Ihnen denn am häufigsten in Ihrem Alltag?
Naja, also das Ohr ist ja ein Aspekt unseres Faches, aber natürlich ein wichtiger Aspekt. Das häufigste ist natürlich Patienten, die schlecht hören, die vielleicht eine Operation brauchen, damit sie besser hören, die chronische Entzündungen im Ohrbereich haben oder auch Tumore, die entfernt werden müssen. Bis hin zu Kindern, die taub geboren sind und denen wir durch Cochlea-Implantate wirklich ein praktisch normales Leben ermöglichen können. Also es ist eigentlich sehr vielschichtig. Ja. Vom Kleinstkind, das wir mit 10 Monaten operieren, bis zum 90-Jährigen, der vielleicht eine Entzündung hat und operiert werden muss. Also es ist ein kleines Organ, aber trotzdem sehr abwechslungsreich.
Mhm. Ab wann sollte man denn Symptome ernst nehmen und abklären lassen?
Naja, was das Hören betrifft, das typische Symptom ist, dass Patienten sagen, sie tun sich schwer, in gewissen Hörsituationen die Mitmenschen zu verstehen. Der Klassiker ist immer dann, wenn es Umgebungslärm gibt. Oder auch, was wir oft hören, ist, dass Patienten sagen, ja, jetzt gerade war eine Patientin da, die hat mir erzählt, ja, ich höre eh gut, aber die Enkelkinder höre ich nicht mehr. Und das ist eben ganz typisch, weil wir primär die hohen Frequenzen verlieren, wenn wir aus Altersgründen schlechter hören. Und die hohen Frequenzen brauchen wir nicht nur für die hohen Stimmen, die Enkelkinder und das Rauschen der Blätter, aber auch, weil in den hohen Frequenzen die Konsonanten kodiert sind. Und eine Sprache ohne Konsonanten, also K, F, S, T, klingt sehr undeutlich. Das ist dann die Großmutter, die sagt, alle nuscheln. Oder selbst versteht man statt Fisch Tisch, weil eben dieser Konsonant, der im hohen Tonbereich kodiert, nicht gehört wird. Und das sind so ganz typische Erzählungen, mit denen wir fast täglich konfrontiert sind.
Frau Dr. Meng, viele Menschen erleben irgendwann mal Schwindel. Der kann viele Ursachen haben. Welche Formen von Schwindel sehen Sie denn besonders häufig?
Also über die Ursachen von Schwindel kann man wahrscheinlich alleine 3 Stunden sprechen. Ich habe in meiner Ordination vor allem Schwindelpatienten und Patientinnen. Deswegen bin ich sozusagen auch ein bisschen gebiased von den Häufigkeiten, weil ich sehr viele sehe. Aber sicher ist der Lagerungsschwindel für akute Schwindelerkrankungen die Nummer 1. Also dieser gutartige lageabhängige Schwindel, wo sich Patienten, wo Patientinnen und Patienten einen Drehschwindel erfahren, wenn sie sich zum Beispiel im Bett umdrehen oder hinlegen oder auch den Kopf nach hinten geben oder Schuhbänder binden. Das ist sicher sehr, sehr häufig die häufigste episodische, anfallsartige Schwindelerkrankung eigentlich, die es gibt. Und ich sehe dann noch in meiner Ordination auch viele Patienten mit Morbus Meniere. Das ist jetzt nicht ganz so häufig, ist vielleicht auch ein bisschen weniger häufig diagnostiziert, als tatsächlich der Fall am Patienten da ist. Also diese Erkrankung sehe ich auch. Und es gibt dann natürlich auch Erkrankungen mit Schwindel, die jetzt nicht unbedingt sehr viel mit dem Ohr zu tun haben. Das ist diese, früher hat man gesagt, phobischer Schwankschwindel. Also jetzt sagt man PPPD, persistierende, perzeptive, posturale Dizziness. Da gibt's eigentlich jetzt noch, zumindest hat man es nicht gefunden, kein organisches Substrat dafür. Aber das sind Patientinnen und Patienten, die eben Schwindelbeschwerden haben, die meistens permanent auftreten, also nicht unbedingt jetzt anfallsartig, die wirklich nirgendwo wirklich dazu passen, die weder drehend sind noch schwankend. Man findet auch nicht diese typischen Innenohrstörungen, wie anhand der Augensymptomatik zum Beispiel, einem Augenzittern, einem Nystagmus. Das sieht man bei solchen Patienten eigentlich nie. Und das macht, also diese Patientengruppe macht durchaus, ich würde sagen, 40% sicher der Schwindelpatientinnen aus, die man in der Ambulanz vielleicht oder in der Ordination sieht.
Ab wann sollte man Schwindel abklären lassen?
Also Schwindel ist so ähnlich wie Kopfschmerz, ein sehr bedrohliches Symptom. Es ist keine eigenständige Erkrankung, es ist halt ein Symptom und das kann bei verschiedenen Erkrankungen auftreten. Wenn es wirklich sehr heftig ist, wenn es immer wieder kommt, wenn andere Beschwerden dabei sind, Hörverlust oder auch Tinnitus oder wenn auch Herzrasen, Herzrhythmusstörungen dabei sind, dann denke ich mir, schadet es sicher nicht, das sich mal anschauen zu lassen. Vorsorglich auch, ja.
Herr Professor, Sie haben es vorher schon angesprochen, dass der Konsonanten, also dieser schleichende Hörverlust und woran man es ungefähr erkennt, welche Warnsignale sollte man denn noch ernst nehmen?
Naja, immer dann, wenn man sich vor allem auch plötzlich schwer tut, sein Umfeld zu hören, das sollte man schon ernst nehmen. Das ist im besten Fall der berühmte Pfropf von Ohrenschmalz, der sich vielleicht nach dem morgendlichen Duschen aufgequollen ist, man hört plötzlich nicht mehr, dann das ist leicht zu lösen, aber es gibt eben auch diesen Hörsturz, das ist ein plötzlicher Hörverlust, von dem wir gar nicht genau wissen, woher kommt. Geistert immer so ein bisschen durch die Köpfe unserer Patienten im Glauben, dass das jetzt ein wirklicher Notfall ist, dass die Patienten die Rettung rufen müssen und dass jede Minute zählt. Aber wir wissen, das ist nicht der Fall. Wir sagen immer dazu, das ist ein Eilfall, aber kein Notfall und man kann getrost einmal 48 Stunden abwarten und schauen, ob sich was tut. Und wenn es nicht besser wird, dann den Arzt aufsuchen. Und je nachdem, was dann halt gefunden wird, ist es vielleicht doch das Ohrenschmalz. Selten kann es eine Entzündung sein, dann wäre halt immer auch ein Schmerz dabei. Oder es ist tatsächlich der Fall, dass der Arzt reinschaut und sagt, es schaut eigentlich alles gut aus, dennoch ist der Hörtest schlecht und dann sprechen wir eben von einem sogenannten Hörsturz.
Beim Hörsturz ist ja auch sehr interessant, da ist ja auch das Team um Professor Arnoldner ganz vorne dabei bei Forschung und Therapieansätzen, weil der Hörsturz ist halt auch in der Therapie wirklich ein Problem, ja, weil wir haben sehr viel versucht zu geben, das letzte natürlich immer diese hochdosierten Cortison-Infusionen, Tabletten, was auch immer, und da stellt sich halt mit der Zeit jetzt heraus, dass das vielleicht gar nicht so gut wirkt. Und es gibt halt jetzt da neue Dinge, die da vielleicht kommen, die uns da schon auch in der Klinik viel helfen können. Also
das stimmt, ja. Also die Hoffnung ist groß. Es ist ja eigentlich paradox, wenn man die Zahlen der WHO anschaut, dann circa 1,3 Milliarden Menschen leiden am Bluthochdruck. Und für Bluthochdruck wissen wir, wenn man das eingibt in einem Kodex, es kommen circa 500 Medikamente raus. Und der Hörverlust und diese Zahlen steigen tatsächlich, sind es ca. 1,5 Milliarden Menschen. Und wenn Sie eingeben das Schlagwort Hörverlust in den Kodex, kommt kein einziges Medikament. Ja. Also es gibt bis heute kein Medikament, das zugelassen ist bei Hörminderung. Es stimmt nicht ganz. Es gibt seit kurzem ein Medikament, das Kinder kriegen, die eine Chemotherapie bekommen und dass das Gehör schützen soll. Aber es ist eigentlich eine sehr unzufriedenstellende Situation. Ja. Auf der einen Seite ganz viele Menschen betroffen, auf der anderen Seite gibt es kein Medikament. Und da versuchen wir eben mit unserer Forschung, wie es die Frau Dr. Meng gesagt hat, diesen Gap zu schließen. Und tatsächlich ist jetzt ein Medikament, sagen wir mal, in Sichtweite. Wir haben gerade eine Phase-2-Studie abgeschlossen. Jetzt werden die Daten gerade gesammelt und mal geklärt und dann ausgewertet. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass es vielleicht in 1-2 Jahren endlich ein Medikament gibt, das wir tatsächlich bei Hörsturz ganz zielgerichtet geben können. Weil, wie Sie schon gehört haben, was wir jetzt machen, diese Cortisongaben, das ist ein Versuch und eine Hoffnung, aber es gibt leider keine Beweise, dass das wirklich aufs Ohr wirkt.
Wieso ist das so? Wieso kommt es zu dieser?
Ja, ja. Ja, die Frage ist berechtigt und es ist ja fast beschämend, ja, als HNO-Arzt sagen zu müssen, ich habe eigentlich gar nichts, wo ich Ihnen sicher sagen kann, dass das was bringt. Naja, ich glaube, da sind wir wieder ein bisschen am Anfang unseres Podcasts, wo wir darüber gesprochen haben, wie komplex das Ohr ist, dass es sehr versteckt liegt, das Innenohr. Ja. Außen sehen wir zwar die Ohrmuschel und vielleicht das Trommelfell, aber das eigentliche Sinnesorgan, das Innenohr, liegt ja sehr tief an der Schädelbasis und noch dazu in einem sehr harten Knochen. Das Felsenbein, in dem das Innenohr liegt, ist eigentlich der härteste Knochen des Menschen. Und wenn wir das machen, was wir eigentlich bei anderen Organen machen, die erkrankt sind, nämlich eine Probe nehmen, dann, wenn wir das beim Innenohr machen und das Innenohr eröffnen, dann ertaubt der Patient eigentlich. Das heißt, all das trägt eigentlich dazu bei, sehr klein, sehr versteckt, sehr empfindlich, dass wir sehr wenig wissen darüber, was im Innenohr wirklich passiert, wenn wir schlechter hören. Und da setzt eben auch unsere Forschung an, wo wir versuchen, diesen Schatten und diesen Nebel ein bisschen zu lichten.
Und liegt es auch daran, dass, oder wenn ich das richtig raushöre, dass die Ursachen für einen Hörsturz so wahnsinnig diffizil sind?
Diffizil und eigentlich, um es plump zu sagen, wir wissen nicht, was im Innenohr passiert bei einem Hörsturz. Ist das eine Entzündung? Ist das eine Durchblutungsstörung? Und darauf basiert leider dann auch die Tatsache, dass wir bis jetzt kein zielgerichtetes Medikament haben.
Das ist eigentlich beim Schwindel recht ähnlich, also bei den Gleichgewichtsstörungen. Wir wissen heute, es gibt, wie vorher angesprochen, es gibt eben ein gutes Beispiel dafür, ist diese Meniere'sche Erkrankung. Also der Herr Meniere war ein Ohrenarzt im 19. Jahrhundert, der hat, ich glaube es war 1861, hat er das publiziert. Als erster Ohrenarzt hat er gemeint, Schwindel, Tinnitus, Hörstörung, das kommt vom Ohr, nämlich alles, weil das Gleichgewichtsorgan kannte man da noch nicht. Und er ist dann ein Jahr später darauf leider verstorben. Aber diese Erkenntnis, dass das vom Ohr kommt, das war neu. Und dann erst 10, 15 Jahre später hat man dann das Gleichgewichtsorgan entdeckt, die Physiologie dahinter. Und dann erst in den 1930, ich glaube es war 1938, hat der Herr Charles Hallpike hat dann den Hydrops gefunden dazu. Und der Hydrops seither ist der Hydrops, also diese Flüssigkeitsansammlung im Innenohr, wird angenommen als Grund für diese ganze Problematik, eben Schwindelattacken, Tinnitus und Hörverlust. Das ist ein Schwellen von einer bestimmten Flüssigkeit im Innenohr, der Endolymphe. Und warum das dann wirklich diese Symptomatik macht, bis heute ist das nicht geklärt. Also das ist seit 1938 wissen wir, dass es diesen Hydrops gibt, aber bis heute gibt es nicht die eine Erklärung, es gibt viele Ansätze, aber es gibt nicht die eine Erklärung dafür, warum das diese Problematik verursacht.
Da schließt sich eine Frage an. Kriegt das Ohr die Aufmerksamkeit, die es verdient?
von uns schon.
Ja, da frage ich wahrscheinlich die Falschen.
Naja, global gesehen vielleicht nicht. Naja, ich glaube, Aufmerksamkeit, die WHO zum Beispiel hat das klar definiert, das ist eine der Rising Disabilities und hat ganze Programme dem Gehör gewidmet. Da geht es vor allem darum, Hörverlust zu vermeiden, dritte Weltländer, wo die Zahlen eben stark ansteigen, Exposition gegenüber Lärm und so weiter. Aber unterm Strich wahrscheinlich nicht, forschungsmäßig nicht. Und ja, aber wir bemühen uns sehr, da aufzuschließen.
Umso beeindruckender ja die ganzen Errungenschaften, die es schon gibt, weil es ja der einzige Sinn ist, den wir wirklich ersetzen können, der Hörsinn.
Welche Rolle spielt denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit gerade jetzt mit Neurologie, Physiotherapie?
Eine große. Ja, es ist, also ich kann es jetzt von meiner Sicht aus beim Gleichgewicht, bei Gleichgewichtsstörungen sagen, da ist eine Zusammenarbeit immer ganz essentiell, weil viele Diagnosen sind Ausschlussdiagnosen. Also ich muss natürlich auch, wenn ich einen Patienten oder eine Patientin habe mit Schwindel, muss ich natürlich auch neurologische Probleme ausschließen können, von der Epilepsie auch über akuten Schlaganfall, solche Dinge. Wobei, wenn man an den Schlaganfall denkt, ich mich traue fast zu sagen, dass das HNOs mittlerweile auch ganz gut im akuten Setting differenzieren können, eben aufgrund der Beobachtungen, die wir haben, aufgrund der apparativen Diagnostik, die teilweise von den HNOs durchgeführt wird. Ich spreche da zum Beispiel von einem Videokopfimpulstest, also einer Überprüfung eines Innenohrreflexes, also dieser Reflex von Innenohr zum Auge, der einfach uns am Bedside, aber auch natürlich apparativ irrsinnig hilft bei der Differenzierung von zentral und peripher. Dieser Test ist seit den 80ern bekannt. Die zwei, die das entdeckt haben, die leben noch und die sind über 80, die machen noch Vorträge, also die sind noch ziemlich auf Zack. Und also Hal Magi und Körter, so heißt auch dieser Test. Und im Prinzip haben die an drei Patienten herausgefunden, dass wenn die Patientinnen einen Punkt fixieren und der Kopf gedreht wird, zum Beispiel mal nach rechts, dass die Augen sich dann reflektorisch nach links bewegen müssen, um diesen Punkt weiter im fokussieren zu können. Und dieser Reflex ist einer der schnellsten Reflexe, die wir haben im Körper. Und der sagt halt sehr viel über die Funktionsfähigkeit des Gleichgewichtsorgans aus. Mittlerweile haben wir Kameras und können das besser messen. Und dieser Test hat eben auch die kalorische Untersuchung, also das Wasserspülen im Ohr, relativ gut abgelöst. Standard, heute Goldstandard bei der Gleichgewichtsüberprüfung. Und hilft uns natürlich auch bei der Differenzierung, weil zentrale Probleme haben meistens Normalbefunde bei solchen Tests. Und deswegen glaube ich, dass wir auch als HNOs da viel dazugelernt haben in diese Richtung.
Eine Frage noch, vielleicht abschließend zu den Grundlagen. Welche Rolle spielen denn Alter, Lärm, also vielleicht auch Beruf, Lebensstil für die Gesundheit des Gehörs?
Eine große Rolle. Die häufigste Berufskrankheit in Österreich ist die Lärmschwerhörigkeit zum Beispiel. Und wir wissen auch, dass die steigenden Zahlen an Menschen, die schlecht hören, gerade in den Industrieländern darauf begründet ist, dass wir nicht genug auf unsere Ohren aufpassen. Es ist en vogue, mit immer etwas im Ohr zu haben, beim Sport, in der U-Bahn, am Abend dann noch ein Konzertbesuch, Disco, Clubs, wie auch immer. Das heißt, das Bewusstsein, dass eigentlich das Gehör kein unendlich verfügbares Gut ist, fehlt in unseren Ländern. Das ist ein Aspekt, und in anderen ärmeren Ländern ist ein Aspekt, dass da halt immer noch vor allem starke Entzündungen, Infektionen, auch falsche Antibiotika, die gegeben werden und die als Nebenwirkung das Gehör schädigen, noch weit verbreitet sind. Und all das trägt halt dazu bei, dass tatsächlich die Zahlen steigen und letztendlich auch natürlich das Älterwerden. Ja, eine alternde Gesellschaft führt automatisch dazu, dass ein Sinn, der so stark in Anspruch genommen wird wie der Hörsinn und letztendlich auch der Gleichgewichtssinn, beim Älterwerden letztendlich schwächer wird.
Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, das Ohr, also das Hören, ist etwas, was wir nie abstellen können. Jetzt haben Sie es nochmal ein bisschen erwähnt mit dem, dass wir ja auch immer was im Ohr haben. Wie wichtig sind Ruhephasen so gut möglich fürs Ohr?
Naja, die sind absolut wichtig und wir wissen, es kommt auf Ruhephasen an. Es kommt natürlich auch darauf an, wie laut der Schall ist, mit dem wir unser Gehör belasten. Und nachdem das schon eine starke Implikation hat, auch berufstechnisch, versicherungstechnisch, weiß man eigentlich sehr genau, bis zu welchen Werten wir unser Ohr wie lang belasten können. Und also es ist ein großer Unterschied, ob wir zum Beispiel bei 40 oder 50 Dezibel Musik hören. Es entspricht etwa einem lauten Gespräch, da können wir das Ohr sozusagen auch den ganzen Tag beschallen. Wenn wir aber über eine gewisse Schwelle, wir nennen das Auslösewert, das sind 85 Dezibel gehen, dann reichen vielleicht auch nur wenige Minuten und das Gehör wird wirklich nachträglich und für immer geschädigt. Und dessen sind wir uns oft nicht bewusst. Man denkt sich, ist eh nur ganz kurz und ich setze mir jetzt keinen Schutz auf. Aber tatsächlich ist es so, wir bekommen bei der Geburt eine gewisse Anzahl an diesen Sinneszellen in der Schnecke mit. Das sind die Haarzellen, ganz feine Sensoren. Und die wachsen beim Menschen nicht nach. Beim Vogel schon, beim Fisch auch, beim Menschen nicht. Und das heißt, was wir verlieren, weil etwas zu laut ist, dann sterben diese Haarzellen ab und was wir da verlieren, ist weg und kommt nie wieder. Und da bemühen wir uns eben schon sehr, das auch vor allem den jungen Menschen bewusst zu machen, dass das, was wir in der Jugend verlieren, nie wieder nachkommt und führt dann oft dazu, dass man schon im jüngeren Alter vielleicht Hörgeräte braucht.
Wobei da die Hörgeräte, man fast das Gefühl bekommt, dass die Jüngeren die Hörgeräte ein bisschen besser akzeptieren mittlerweile als die ältere Generation. Das ist zumindest positiv hervorzuheben, weil natürlich diese nuschelnden Enkel und sowas, ich brauche trotzdem kein Hörgerät, das hört man, das geht schon noch. Ja. Aber die jüngere Generation ist durchaus interessiert dran, gut zu hören. Die Awareness vielleicht, gebe ich dem Professor Arnold noch vollkommen recht, die Awareness für die Schäden, die es geben kann, die ist vielleicht noch nicht so da.
Ja, und das stimmt. Und ich glaube, ein interessanter Aspekt ist auch, lange wurde halt das Hörgerät als Krücke gesehen, als Zeichen des Altwerdens, Stigmatisierung, Brille könnte vielleicht als Zeichen einer Intellektualität gesehen werden, Hörgerät nicht. Aber langsam merkt man schon, die Hörgeräteindustrie, ich meine, ist eh schon längst Zeit, aber versteht, man muss das anders verkaufen. Ja. Das Hörgerät muss ein Gimmick sein des Alltags, wo ich streame, wo ich Anrufe entgegennehme, wo ich vielleicht Informationen bekomme und gleichzeitig auch ermöglicht es mir, besser zu hören. Und letztendlich auch deswegen sind ja auch ganz bekannte amerikanische Firmen oder eine, dessen Telefon viele von uns benutzen, eingestiegen und haben gesagt, eigentlich diese Pods, die man im Ohr trägt, sind nicht nur, um Musik zu hören, sondern auch haben auch eine Hörgerätefunktion. Ja. Also ich glaube, das ist ein großes Thema auch für die Zukunft und besser wäre es natürlich, es zu verhindern, dass es gar nicht so weit kommt, dass man Hörgeräte braucht, aber der nächste Schritt ist dann eigentlich schon auch, wie die Frau Dr. Meng sagt, das Hörgerät attraktiv zu machen und da wird sich sicher noch einiges tun in der Zukunft.
Ja, man kann das, die älteren Damen und Herren, die es dann doch nehmen wollen, die sind ja dann eh relativ begeistert oftmals, weil sie halt eine App haben, wo sie sich auskennen, die übersichtlich ist, wo sie selber herumstellen können. Also das ist meistens, wenn man sich selber anschaut, liegt es neben der Photovoltaik-App, die auch so sehr lustig ist, liegt dann die Hör-App. Also das kommt dann schon gut an. Also das stimmt, da hat die Industrie da schon reagiert drauf. Ja.
Und gerade bei Hörgeräten hat sich viel getan in den vergangenen Jahren. Eine Überleitung zum nächsten Block, den ich gerne beginnen möchte, nämlich Forschung und Innovation. Welche Fortschritte haben Ihre Arbeit am stärksten verändert?
Puh, ja, also gerade in der Ohrforschung tut sich da in den letzten Jahren extrem viel. Also die genannten Cochlea-Implantate, mit denen wir Taubenkindern das Hörvermögen wiedergeben können, das gibt's ja schon seit fast 40 Jahren. Da tut sich auch viel. Wir implantieren mittlerweile nicht nur komplett taube Patienten, sondern auch jene, die, wo nur ein gewisser Teil des Gehörs nicht mehr funktioniert, die noch ein Restgehör haben. Wir verwenden mittlerweile Roboter, um die Elektrode besonders atraumatisch zu inserieren. Und ganz neu, und das ist natürlich ein toller Blick in die Zukunft, ist, dass wir für ganz spezielle Formen der genetischen Taubheit gar nicht mehr diese Implantate brauchen, sondern schon die ersten Kinder eine Gentherapie bekommen. Also da tut sich extrem viel und ja, das ist sehr spannend und ist auch für uns ganz toll, da jetzt in einer sehr Zeit zu leben, wo sich viele Grundsätze ändern.
Gerade Stichwort Gentherapie. Es wird an ganz neuen Therapieansätzen gearbeitet. Wie weit ist man denn da aktuell und was ist realistisch in den kommenden Jahren?
Also geredet haben wir darüber schon seit 20 Jahren, dass das ja eigentlich gehen müsste. Es hat in der Maus funktioniert. Aber dann plötzlich vor 2 Jahren wurden tatsächlich zunächst in China, dann in Amerika und mittlerweile auch schon, gibt es ein Kind aus Österreich, wurden Kinder mit Gentherapie behandelt, die taub geboren sind und die durch diese spezifische Gentherapie tatsächlich hören, und zwar ohne den Implantaten. Das ist jetzt ein Anfang und das ist für eine ganz selektierte Gruppe an genetischer Schwierigkeit nur möglich, aber ich war jetzt gerade in Amerika auf einem Kongress, es wird jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, was die nächsten Ziele sind. Und da geht es dann tatsächlich um Formen der genetischen Schwierigkeit, die wir hier sehr häufig sehen in Europa und in Österreich. Und das wird wahrscheinlich schon nachhaltig verändern, wie wir Kinder, vielleicht später auch Erwachsene mit Schwerhörigkeit und mit Taubheit letztendlich behandeln.
Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?
Das bedeutet ganz praktisch, dass wir jedes Kind, das taub geboren wird und das wir üblicherweise mit circa einem Jahr auf beiden Seiten Cochlea implantieren, das heißt, wir setzen diese Implantate ein, damit die Kinder wieder hören, da hat man bis vor kurzem nebenbei sozusagen als Diagnostik, die dazugehört, eine genetische Analyse gemacht und hat dann irgendwann halt gesagt, ja, da gibt's eine Mutation und man sollte sich vielleicht die Familie auch anschauen. Aber heute ist diese genetische Information darüber, wo die Hörstörung herkommt. Und es ist ja nicht alles genetisch, aber circa 50%, bei 50% der Kinder finden wir etwas, gehört genauso dazu wie das CT, das wir machen, wie das MR, das wir machen vor dem Eingriff, weil falls es diese spezielle Form, und momentan ist es eben nur eine Form der genetischen Schwierigkeit gibt, können wir den Kindern mittlerweile tatsächlich anbieten und den Familien, dass man entweder Cochlea-Implantate macht oder noch in Form von Studien, aber bald wird es zugelassen sein, eben eine Gentherapie. Und das hat wirklich den Stellenwert der genetischen Diagnostik, die man vielleicht früher so ein bisschen als Hobby abgetan hat im Bereich der Ohrforschung, völlig geändert. Früher war es nett zu wissen, ob es einen genetischen Hintergrund gibt, und heute müssen wir es wissen und wir müssen es relativ rasch wissen, weil wir ja den Familien auch die Möglichkeit geben wollen, vielleicht zwischen Implantat oder Gentherapie zu entscheiden.
Frau Dr. Meng, Schwindeldiagnostik.
Ja.
Ja, was hat sich da getan?
Recht viel eigentlich. Ich habe es vorher schon erwähnt. Also bis vor 20 Jahren war halt die kalorische Untersuchung der Goldstandard. Also warmes Wasser in den Gehörgang spülen und kaltes Wasser und dann schauen, ob das Innenohr reagiert oder nicht. Damit hat man halt wirklich nur einen kleinen Teil vom Innenohr getestet, nämlich den lateralen Bogengang. Und das war's eigentlich. Und jetzt ist halt eben mit dieser Diagnostik des Videokopfimpulstestes, das ist wahrscheinlich eine der größten Errungenschaften der letzten Jahrzehnte, ist natürlich in der Diagnostik sehr viel einfacher geworden. Es ist sehr viel besser geworden, Dinge zu erkennen. Auch Kinder kann man da einfacher natürlich diagnostizieren. viele, viele Patientinnen und Patienten haben die kalorische Untersuchung auch nicht toleriert. Also Migränepatienten zum Beispiel tolerieren das ganz schlecht. Also da hat sich viel getan und der V-Kit ist einfach schnell und gut verfügbar. Ich habe den auch in der Ordination und das ist so ein tolles Tool, einfach um unter Anführungszeichen mal schnell zu testen, ob es da eine Differenz gibt im Gleichgewichtsorgan bei den Drehsensoren. Es gab dann später auch noch für die Diagnostik dieser Gravitationssensoren, dieser Makula-Organe, die eben diese lineare Beschleunigung messen können. Da kam dann später auch noch ein diagnostisches Tool, die sogenannten VEMPs, die vestibulär evozierten myogenen Potenziale. Das ist im Prinzip wie ein Muskel, ein EEG. Also man beklebt die Muskeln am Hals mit Elektroden und dann kommt ein Klickgeräusch ins Ohr auf der Seite, wo man testen möchte und dieser Schalldruck verändert quasi die Struktur der Makulaorgane und das erzeugt dann einen Reflex, eine Muskelspannung und diese Muskelspannung kann man messen und das ist deshalb gut, weil das kann man zum Beispiel auch bei Tauben messen, weil da muss man nicht hören dafür, dass sich der Utriculus oder der Sacculus, diese Makulaorgane, dass sich das verformt. Also das ist sicher auch ein ziemlicher Gamechanger für Diagnostik. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an eine Patientin, die ich dann auch weiterverwiesen habe an den Professor Arnoldner, die ein Schwannom hatte, also ein vestibulares Schwannom, ein Tumor vom Gleichgewichtsnerv, einen gutartigen, und die hatte alle Untersuchungen waren in Ordnung, auch das initial durchgeführte MRT. Das ist prinzipiell ein Problem, dass die manchmal eben falsch negativ sind, diese MRTs bei solchen Sachen. Und das einzige Auffällige bei dieser Patientin war tatsächlich ein auffälliger Befund bei dieser Untersuchung, bei diesen VEMPs. Ja. Und die wird noch nicht so häufig durchgeführt, aber es ist halt dann natürlich schon sehr spannend, wenn man das so erkennt, bei dieser spezifischen Untersuchung, dass da ein Problem ist, dass sich dann durchaus gut finden lässt aufgrund dessen. Also diese zwei Untersuchungen fallen mir da einmal akut ein.
Was mir vielleicht noch einfällt, was auch spannend ist in der Gleichgewichtsdiagnostik, ist, dass man doch auch immer noch neue Krankheitsbilder findet. Und ich denke an die Deheszenz des oberen Bogenganges. Das sind Patienten, die jahrzehntelang wurden denen gesagt, sie haben ein psychiatrisches Problem und es passt alles, bis man draufgekommen ist, dass es bei manchen von uns nur Millimeter Knochen über dem oberen Bogengang fehlt, also über einem dieser drei Gleichgewichtsbogengänge. Und das macht ganz komische Symptome. Das macht Symptome, dass man die Körpergeräusche plötzlich sehr stark hört. Man hört, wenn man die Augen bewegt. Und früher hat man geglaubt, dass diese Patienten sind eben ein Fall für die Psychiatrie und heute, und das sind jetzt vielleicht 15 bis 20 Jahre, wissen wir, dass wir die CT-Bilder eben ganz genau auch bezüglich diesem fehlenden Knochen anschauen müssen. Also das zeigt schon, dass man immer noch dazulernt und dass sich da viel tut.
Und auch da sind die VEMPs zum Beispiel sehr interessant. Ja. Also diese Patienten, die sowas haben, so eine Deheszenz, das merkt man dann schon, wenn man die macht, die VEMPs, weil dieses Klickgeräusch, dieser Druck manchmal gar nicht toleriert wird. Und auch während der Untersuchung kommt es manchmal zu so einem Augenzittern, schon kurzzeitig, für ein, zwei Sekunden. Also das ist schon sehr spannend.
Kann man da was tun? Oder was? Ja? Oder
ja,
was?
Die kann man. Also prinzipiell ist immer die Frage, wie groß der Leidensdruck ist. Ja, bei manchen Patienten finden wir das als Zufallsbefund und Patienten haben praktisch keine Symptome und wir machen gar nichts. Aber dann gibt es schon Patienten, ich erinnere mich an eine aus Oberösterreich, die jahrelang zu allen möglichen Ärzten ging und die sehr darunter gelitten hat, und die kann man dann tatsächlich operieren. Wir können diesen Knochen eben wiederherstellen oder den Bogengang sozusagen aus dem System ausklammern, indem wir ihn an zwei Stellen verschließen. Also es gibt Möglichkeiten, aber man muss sich schon gut überlegen, ob der Leidensdruck groß genug ist für diese Patienten.
Ich würde noch gerne zur künstlichen Intelligenz kommen, Stichwort künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt sie schon in Diagnostik und Therapie und welche könnte sie noch spielen oder wird sie spielen?
Also Bei den Schwindelerkrankungen ist es so, ich habe das bei einem Meniere-Kongress in China mal gesehen. Also in China wird das schon verwendet, so spitalsintern, aber da sind ja manchmal Spitäler riesengroß. Die haben eigene Softwares, wo sie Handyvideos von Patienten, von Augenbewegungsstörungen uploaden quasi in eine Cloud und eine KI dann rausfiltert, was das für ein Krankheitsbild sei. Also das ist auch recht akkurat, also es funktioniert gar nicht so schlecht. Die haben das da vorgestellt. Also diese Software-Tools, die werden wahrscheinlich kommen. Auch weil Telemedizin zunimmt natürlich. Also da kann man natürlich schon auch, wir haben ja diese Features, wir haben ja diese Kamera, die das messen kann, wir haben Geräte, die das messen können und für die Diagnostik bei einzelnen Erkrankungen, gerade im Gleichgewichtssektor, ist es auch mal gut, den Patientinnen und Patienten zu sagen, filmen Sie Ihre Augen, wenn Sie einen Schwindelanfall haben. Weil der Schwindelanfall dauert eine Stunde, da sehe ich die Patientin dann nicht. Also die filmen dann ihre Augen und diese Videos von bestimmten Augenbewegungsstörungen, die kann natürlich eine KI gut abgleichen mit bestehenden Problemen. Also da denke ich schon, dass das in diese Richtung dann schon noch einiges kommen wird, ja.
Und beim Hören geht es vor allem darum, dass wir AI unterstützt, sowohl die Hörgeräte als auch die Sprachprozessoren der Implantate verbessern. Und einige Hörgeräte haben eben schon einen zweiten Prozessor, der AI unterstützt arbeitet. Genau kann ich es nicht erklären, aber letztendlich geht es darum, dass man schafft, das Nutzsignal von dem Umgebungsgewirr an Geräuschen so rauszufiltern, dass es tatsächlich besser wahrgenommen wird. Und eine Kollegin von mir ist Hörgeräteträgerin und die sagt mir tatsächlich, sie kann wechseln zwischen AI-Prozessor und konventionellem Prozessor. Und wenn sie den AI-Prozessor einschaltet, hört sie mehr, aber es saugt mehr Akku von den Hörgeräten. Also das sind halt schon noch so Kinderkrankheiten, aber tatsächlich, wenn man denen dies betrifft, glaubt und das tun wir natürlich, ist da schon eine Zukunft drinnen und das wird sicher noch spannend.
Ja, es wird sich weiterentwickeln. Generell, was glauben Sie, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, so 5 bis 10 Jahre, was wird sich in der HNO-Medizin noch grundlegend verändern?
Also wenn wir vorher auch über die Cochlea-Implantate gesprochen haben, es wird ja schon gearbeitet auch mit Vestibular-Implantaten, wird vielleicht dann in Zukunft auch gemeinsam funktionieren, CI plus Vestibular-Implantat. Also da wird ja schon implantiert, in Maastricht zum Beispiel gibt es ja schon Patientinnen und Patienten, die so Vestibular-Implantate haben und das wird wahrscheinlich kommen. Also wird laut denen auch gar nicht mehr so lange dauern. Und das wird dann natürlich interessant auch für die älter werdenden Leute, die eben eine Unterfunktion haben, auch für seltenere Phänomene eines beidseitigen Gleichgewichtsausfalls. Also für diese Sachen ist das durchaus interessanter, gerade für ältere Personen oder Menschen mit beidseitigem Gleichgewichtsverlust haben wir therapeutisch wirklich eigentlich sehr wenig in der Hand. Und da ist die Hoffnung natürlich sehr groß an solche Operationen mit Implantaten. Und natürlich wird die Telemedizin ist mit Covid natürlich auch mehr geworden, aber auch das wird wahrscheinlich mehr werden. Nur telemedizinisch kann ich natürlich keinem Patienten in den Kehlkopf schauen oder ins Mittelohr. Also ganz ersetzen kann es das auch nicht. Es ist halt dann auch wahrscheinlich nicht nur eine Frage, die sich Ärztinnen und Ärzte stellen, sondern auch gesundheitsökonomisch, wie sicher muss ich eine Diagnose wirklich haben, um ein Antibiotikum zu verordnen? Oder ist es eh jetzt nicht so wichtig, weil es besser wäre vom wirtschaftlichen Aspekt her? Also das ist schon, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Diskussionsbedarf geben dann.
Ja, und von Hörseite wird sich auch wahnsinnig viel tun. Das beginnt bei der Diagnostik. Wir lernen jetzt sozusagen, wie man ein Innenohr auch dank der Gentherapie eröffnen kann, ohne dass man das Ohr schädigt. Ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren wird die Diagnostik der Flüssigkeit des Innenohrs, der Perilymphe, genauso ein Standard sein, wie wir jetzt einen Hörtest machen, einen CT oder einen MR machen. Es wird Medikamente hoffentlich geben, die tatsächlich ganz spezifisch auf das Ohr wirken, dass wir nicht mehr Cortison geben müssen beim Hörsturz zum Beispiel. Es wird die Gentherapie verankert werden, die jetzt gerade in den Startlöchern ist, nicht nur für ganz seltene Erkrankungen, sondern eben auch für häufigere genetische Erkrankungen, bis hin zur Kombination von Gentherapie mit Cochlea-Implantat, um das Hören mit dem Cochlea-Implantat zu verbessern, indem wir zum Beispiel mit der Gentherapie die Nervenzellen, die wir brauchen beim Implantat, weil die werden stimuliert, verbessert. Wir haben die ersten Patienten, bei denen man das Cochlea-Implantat gar nicht mehr sieht. Das sind voll implantierbare Implantate, die auch sehr gut funktionieren, obwohl dann das Mikrofon unter der Haut liegt. Also da tut sich momentan sehr viel. Und ich glaube, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal treffen, werden wir ganz viel Neues berichten können.
Sie haben es vorhin auch angesprochen, jüngere Generationen reagieren schon ganz anders im Umgang jetzt mit Hörimplantaten. Glauben Sie, wird Prävention auch noch ein bisschen stärker da in den Fokus rücken?
Ich hoffe, ja, das hoffe ich schon, weil da gibt's schon noch viel Luft nach oben. Also wir in unserem Medizinsystem behandeln wir ja eigentlich den kranken Menschen und es gibt andere Medizinsysteme. Mir fällt jetzt die TCM zum Beispiel ein, also die traditionelle chinesische Medizin, die vor allem sich fokussiert auf den gesunden Patienten eigentlich, um den gesund zu halten. Und da kann man sich vielleicht dann schon ein bisschen was abschauen auch, dass wir mehr Fokus auf die Prävention legen, weil bestes Beispiel sind ja wahrscheinlich die Impfungen. Also und gerade wenn ich mir die Grippeimpfung, wenn ich mir die Daten anschaue, da gibt es schon noch viel Luft nach oben in Aufklärung und Awareness und Präventionsvorsorge. Untersuchung. Aber ich glaube, es kommt, die Jugend ist da schon ein bisschen, hat da schon ein bisschen mehr, ist mehr aufgeschlossen, was das angeht, ja, auch in Gesundheitsvorsorge.
Auch Ihre Erfahrung?
Ja, schon. Also es tut sich viel und ich sehe es trotzdem als unsere Aufgabe, halt weiter aufzuklären und zu schauen, dass gerade die jungen Menschen verstehen, dass Gesundheit kein selbstverständliches Gut ist. Aber ich glaube auch, dass mit den ganzen Instagram- und Social-Media-Sachen, dass sich da auch bei all dem Negativen, das sich tut, und ich merke es bei meiner ältesten Tochter, es wird in gewisser Weise auch eine gewisse Awareness geschaffen, sei es jetzt Sonnenschutz, sei es gute Ernährung. Also, und wenn man den Zahlen glaubt, der Alkoholkonsum bei den Jugendlichen geht eher zurück. Also vielleicht haben die Social Medias auch was Positives im Sinne von Aufklärung und Awareness und Gesundheitsbewusstsein.
Als abschließende Frage, würden Sie sich gesundheitspolitisch etwas wünschen, um die Hörgesundheit stärker zu verankern?
Naja, ja, viel würde ich mir wünschen. Dazu gehört natürlich die richtigen Ressourcen, um wichtige Forschung machen zu können. Wir haben ja Gott sei Dank ein Christian-Doppler-Labor, das sozusagen der Brückenschlag zwischen Industrie und Akademie ist. Das heißt, das sind kofinanzierte Labors und das brauchen wir. Ja. Wir brauchen letztendlich, Forschung kostet Geld, aber Krankheit kostet noch viel mehr Geld. Und deswegen muss das eben Teil des politischen Programms bleiben und ist ganz wichtig.
Also für mich persönlich, was ich mir wünschen würde, ist die Medikamentenverfügbarkeit, dass die ein bisschen besser ist. Und auch, es ist so, dass ich als HNO auch nicht alles aufschreiben darf. Und manchmal ist das mir sehr unverständlich. Also es wird nicht alles übernommen. Es gibt Therapieformen, die man, selbst wenn man sie erklären kann, sehr gut, dass nur das für diesen und jenen Patienten, Patientin in Frage kommt, auch abgelehnt wird. Und das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass da vielleicht ein bisschen weniger Hürden gibt, auch im Sinne natürlich der Patientinnen und Patienten. Ja, und ja, die Prävention haben wir schon angesprochen. Also gerade bei Hörverlust und Demenzerkrankungen etc., dass da vielleicht ein bisschen noch mehr gemacht wird, dass die Leute verstehen, dass der Zusammenhang wirklich sehr groß ist und dass man da vielleicht dann ein bisschen gesundheitspolitisch auch was tun sollte, damit das mehr akzeptiert wird.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Dankeschön.
Danke.
Wir hoffen, Sie konnten einen interessanten Einblick in die Welt des Hörens und des Gleichgewichts gewinnen. In der nächsten Folge von Meditalks widmen wir uns einem neuen Organ, nämlich der Leber. Bleiben Sie dran, wir freuen uns, wenn Sie wieder zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.